Das reicht eigentlich nicht aus bei so einer Fülle, die wir ansprechen könnten. Ich will mich auch nur auf einen Aspekt eigentlich konzentrieren. Würde mir wünschen, würden vielleicht zu Hause nochmal diese ganze Episode auf uns wirken lassen. Manche stellen sich das Leben mit Gott vor wie eine Sache, die noch draufkommt auf unser normales Leben. So als müsste das auch noch als zusätzliche Aktivität sein. Ich glaube, Gott hat das so nicht gemeint. Es geht um einen Lebensstil, der alles umfasst, aber nichts Zusätzliches bringt. Es geht um ein natürliches Leben, das wir in seiner Schule mit lernen dürfen. Aber das ist schwer, vor allen Dingen für Menschen voller Tatkraft und Menschen mit Verstand, die gern die Kontrolle über alles haben und was bewegen möchten. Das sind ja auch gute, geachtete Tugenden unter uns. Elia ist so ein Mann, der versucht, in der Nachfolge Gottes besonders eifrig zu sein. Seine Schwerpunkte hat er gesetzt, seine Mission ist klar und das macht er mit allem Nachdruck. Aber er kommt an seine Grenzen. Ich glaube, wie viele Menschen, die mit Nachdruck ihre Mission zu leben versuchen. Ich habe von Thomas gelesen, er ist Pfarrer und erzählt, auf der Autobahn seiner Tagung unterwegs gewesen zu sein. Drei Kollegen begleiten ihn. Sie berichten über ihr Ergehen. Einer davon, mit Namen Max, sagt, ich höre auf. Ich kann nicht mehr Pfarrer sein. Vielleicht gehe ich in meinen alten Beruf zurück. Ich komme nicht mehr zurecht. Nicht mit dem Dienst, mit den Leuten, sondern mit mir selber. Ich bin oft wie blockiert. Schlafstörungen quälen mich. Manchen Tagen kann ich gar nichts mehr arbeiten. Ich mache 2 Stunden und dann bin ich völlig platt, völlig erschöpft. Ich stiere nur noch vor mich hin. Und jetzt diese Rückenschmerzen, die mich quälen. Ich kann kaum noch sitzen. Der Arzt findet einfach nichts. Hat mir Medikamente verordnet und ein Rückentraining, aber das vermag das alles nicht zu lindern. Jetzt sagt der Arzt, das ist alles nur psychisch bedingt. Nur psychisch bedingt. Störungen im vegetativen Nervensystem. Es wäre besser, ich würde mir überlegen, mich beruflich neu zu orientieren. Aber so sagt Max weiter, ich bin seit 15 Jahren Pfarrer, es ist der Beruf meiner Träume. Außerdem, wer braucht mich noch als Ingenieur von damals? In meiner Branche ist das alles längst veraltet, was ich gelernt habe. Wer soll mich denn nehmen? Jetzt habe ich auch noch die Sorge, wie mein Lebensunterhalt zu verdienen ist, wie meine Familie ernährt werden kann, wenn ich da jetzt nicht mehr kann. Thomas, der ihm zuhört, ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Er ist verwundert über den Kollegen. Er hat Mühe, sich in die Situation da einzufühlen. Ein beinahe ruinierter Körper, psychische Probleme. Da ist doch irgendwas faul im Leben von Max, denkt er sich. Da muss es doch ein Leck geben, was ihm die Kraft raubt. Ein unstabiler Glaube vielleicht. Ungelöste persönliche Probleme, mit denen er nicht ehrlich umgeht. Fehlende Sensibilität im Umgang mit sich selbst oder doch psychische Schwierigkeiten, die dringend raten lassen, das Handtuch tatsächlich zu werfen? Warum geben Menschen wie Max der übernatürlichen Kraft Gottes, in deren Dienst er doch steht, in ihrem Leben nicht mehr Raum? Gott will doch bestimmt sowas heilen, wiederherstellen. Was macht Max falsch? Es kann doch nicht sein, dass von Gott bevollmächtigte Mitarbeiter auf einmal ihren Dienst quittieren müssen, weil solche unnötigen Hindernisse sie schachmatt setzen sollen. Thomas sagt heute darüber, ich war sehr kurzsichtig und sehr unbarmherzig, vor allem sehr unerfahren. Ich meinte, solche Situationen mit meinem geistlichen Scharfblick beurteilen zu können. Ich merkte gar nicht, wie richtend, wie unbarmherzig, wie unreif ich darin war. Ich glaubte, mir selber kann sowas nie passieren. Thomas hat sich darin getäuscht. Später ist der Dozent eines bekannten christlichen Werkes, schult Mitarbeiter verschiedener Gemeinden, macht Seminare und Beratungen, unterrichtet biblische Fächer, die Arbeit macht ihn Freude. Er genießt die Erkenntnisse, die er dabei erlangt, gern mit Menschen zusammen lernt und dazu macht Fortbildungen, um noch besser zu werden. Mit seiner Familie lebt er daneben in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft, wie sie manche Menschen für sich erträumen, mit 4 anderen Menschen so eine kleine Mini-Gemeinde zu sein. Er begleitet mit ihnen inhaftierte Frauen eines nahen Gefängnisses. Ein wirklich erfülltes Leben, ein wichtiges Leben, ein von Gott und Menschen dankbar benutztes Leben, so empfindet er. Es macht ihm nichts aus, dass er darüber auch manches Opfer bringt, bis in die Nacht noch an Vorbereitungen denkt und sitzt und studiert. Es macht ihm nichts aus, denkt er. Aber nun kann auch er nicht mehr schlafen. Er bekommt beim Joggen nach kurzer Zeit schon keine Luft mehr und japst herum. Er ist auffallend oft erkältet und er erlebt, wie sein Körper plötzlich auf dem Weg zu seiner Arbeit mit Betreten des Büros anfängt mit einem merkwürdigen Kribbeln. Und dann diese Angstattacken und dieses Herzstechen. Freilich, er hat gelernt zu beten, er ist im Bibellesen geübt, er kann mit Gott sich darüber unterhalten, er hat viel zu sagen, Gott, aber das alles scheint nichts zu helfen. Eines Nachts passiert es dann, dass er plötzlich in den Armen seiner Frau sich wiederfindet und weint, hemmungslos weint. Er kann nicht mehr, nun er kann nicht mehr. Auch bei ihm finden die Ärzte nichts auffallend Körperliches, ein bisschen Asthma, mehr nicht. Es müssen wohl die Nerven sein. Und nun lautet bei ihm dieselbe Diagnose wie bei seinem Bekannten, Max. Max lässt grüßen. Schmerzliche Monate folgen. Er muss sein bisheriges Leben überdenken, in seiner Auszeit und alles auf den Prüfstand stellen, was er bisher geglaubt, gedacht, was sich bewährt hatte. Vor allen Dingen zwei Themenkreise werden ihn dabei beschäftigen. Seine ganze innere Welt, seine Seele, seine Emotionen, sein Herz, darunterliegende unbewusste Haltungen, Überzeugungen, Motive, Gefühle. Da gibt es vieles, muss er sich eingestehen, über das er noch nie nachgedacht hat, was er so noch nie betrachtet hatte. Und das Zweite war seine eigene Spiritualität, sein Umgang mit Gott. Wie kann es sein, so fragt er sich, dass er so viele Jahre mit Gottes Wort und Gebet umging, so viele Menschen lehrte im gesunden Leben mit Gott und dennoch bei ihm selber gewisse Aspekte ausgeklammert blieben. Dass man Gottes Reden hören kann, aber unbewusst oder wie manches nicht durchdringt, nicht vom Kopf ins Herz rutscht, dass nur bestimmte Töne in die Seele gelangen. Man kann also wichtig und erfüllt leben, auch für Gott leben, und dennoch an manchen Stellen, wie soll ich sagen, geistlich und emotional unterentwickelt bleiben. Oder erst spät gezwungen sein, sich auch noch anderen Seiten seiner selbst zu stellen. Thomas habe ich neulich kennengelernt. Thomas Harry ist auch heute noch in der Schweiz tätig, Fachdozent für Neues Testament und Gemeindeentwicklung am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau. Die Erfahrung, die er dadurch gemacht hat in seiner Auszeit, ist ihm zum weiteren Lebensthema geworden. Ein Seminar konnte ich bei ihm besuchen. Er schreibt Bücher über seine Erfahrungen und seine Vorträge. Auf anderen Veröffentlichungen wollen Christen zu einer reiferen Spiritualität und zu einer besseren emotionalen Gesundheit verhelfen. Und ich lerne auch bei ihm, höre ich es nochmal neu, das, was er und was Max und was auch ich vor 2 Jahren erleben musste und der Prophet Elia übrigens auch, ist bei vielen Menschen ganz normal. Es ist normal, dass manche erst an ihre Grenzen kommen müssen, um sich diesen Grenzen zu stellen und bestimmten Themen, die erst dann wach werden, wenn man diese Erfahrung macht. Schauen wir uns Elia an, der alte bewährte Kämpfer, von manchen gehasst, von manchen verehrt, wahrscheinlich für seinen Einsatz für den Gott Jahwe, der gerade kurz zuvor den Erfolg seines Lebens erfahren durfte, als er die Baalspriester und ihre Religion auf dem Berg Karmel in aller Öffentlichkeit zu demütigen, entscheidend zu schwächen vermochte. Er erfährt, dass sein Kampf für Gott ihn an seine Grenzen geführt hat. Er ist nicht nur der reine, unangefochtene, aktive Mann Gottes, auch er trägt, wenn er ehrlich ist, in sich ein ganzes Gemisch an Motiven und Antrieben, Geistliches und Menschliches, liegen bei ihm ganz eng und irgendwie unauseinanderdividierbar zusammen. Es ist Gottes Geist, der ihn treibt, aber zugleich sind es noch ganz andere Geister seines Lebens, seiner Herkunft, seiner Botschaften, die er von den Eltern empfängt, seiner Kultur, auch seines Glaubens, die ihn umtreiben, manchmal ganz zutiefst menschliche Geister, so wie sie einen jeden von uns auch erfüllen, trotz aller großen Worte und schönen Fassade, die wir oft auch gern von uns blicken lassen. Er kann nicht nur, so muss er begreifen, von seiner göttlichen Berufung und den Erfolgen leben. Er muss sich seinem Inneren stellen und was er da entdeckt. Ich bin nicht besser als meine Väter, lautet sein Fazit. Ich bring's nicht, sagt er. Auch ich kann gegen Windmühlen kämpfen, ohne was zu erreichen. Obwohl er gerade Siege feiert, merkt er, die Bedrohung ist weiter da. Der Kampf geht weiter. Das war noch kein Durchbruch. Ich habe aber, sagt er, keine Kraft mehr. Nach außen hat es so glänzend und unangefochten ausgesehen, wie es seine Verbündete und Feinde bei ihm wahrnahmen, aber drinnen eine schreckliche Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Er flüchtet in die Wüste, ausgebrannt und leer, und glaubt sich von Gott verlassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade in der Krise seines Lebens kommt Gott ihn auf eine ganz andere Weise als bisher nahe. Er möchte Elia nun auch ganz neu, auch ihn, und nicht nur durch ihn andere, auch ihn neu berühren und zurechtbringen. Neue, bisher unerlöste Seiten in ihm hat Gott sich vorgenommen, wie soll ich sagen, zu reinigen, zum Klingen zu bringen. Wenn wir in unseren Lebenskrisen doch viel mehr das Vertrauen aufbringen könnten, dass das, was jetzt wie eine Katastrophe erscheint, unter Gottes Einfluss eine besonders kostbare, weil eine nachhaltige Zeit zu werden vermag, wäre manches schon ein bisschen leichter zu ertragen. Neulich rief ein Pfarrer bei mir, ein junger Pfarrer, und sagte, du, der Arzt hat bei mir einen Burnout diagnostiziert. Wie geht denn das jetzt weiter? Bei mir steht die Welt still. Du hast da auch sowas durch. Hilf mir jetzt, hat er gesagt. Ich brauche ein bisschen Rat. Ich habe Angst. Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Ich sage, bei allem, was jetzt auf dich zukommt, ich wünsche dir, dass du das als ein Geschenk Gottes nimmst. Da war er erstmal ganz still am Telefon. Ich habe dann gesagt, ich komme nochmal zu dir, ich sage dir das nochmal direkt und ausführlicher. Aber das ist mein Wunsch. So habe ich es letztlich erfahren und bin noch dabei, daran zu buchstabieren. Aber da steckt auch eine Chance darin. Es ist nicht eine Katastrophe. Neulich hat er mir eine E-Mail geschrieben. Er hat geschrieben, du hast recht gehabt. Jetzt kann ich es auch so sehen. Ich bin unheimlich dankbar. Es ist eine der tiefsten Zeiten meines Lebens geworden, bei der Kur und dann in der Kommunität, wo ich jetzt sein darf, eine Zeit lang. Wie kommt das, dass manchmal erst was passieren muss, damit Dinge, die uns eigentlich schon lange klar sind, irgendwann doch mal zur Wirklichkeit unseres Lebens etwas mehr werden als bisher? In meinem Nachforschen über diesen Text und was ich dazu sagen könnte, heute in 20 Minuten bin ich darauf gestoßen, dass ich vor 12 Jahren über diesen Text schon mal gesprochen habe und dass ich damals viele kluge Sachen niedergeschrieben habe, die ich euch weiter ausgerichtet habe, die ihr damals schon dabei wart, die ich genauso buchstäblich halten könnte, euch nochmal sagen könnte und auch mir. Es war mir nicht klar, wie wahr sie sind, aber wie sehr mir Worte nicht geholfen haben, das auch zu beherzigen, und zwar bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und ich habe ein bisschen eine Krise gehabt und gesagt, das soll ich wieder vor euch treten und wieder mit Worten euch etwas sagen, was ganz dringlich ist, aber erreicht uns das tatsächlich? Dietrich Bonhoeffer hat übrigens mal selber so eine Bemerkung gemacht und hat geschrieben, manche Leute müssen das tatsächlich erst durchleben. So sind wir Menschen. Dabei können wir vieles schon ein wenig vorher durchbuchstabieren. In der Stille der Wüste muss und darf für Elia und auch für uns der Kampf ruhen. Die Stille und Wüste können, die ist nicht so weit weg wie dieser lange Weg von Elia aus Juda über Beersheba da irgendwo ins Nirgendwo und dann zum Berg Horeb. Wir können auch solche Zeiten schon vorher einplanen, damit sie uns zu einer guten Medizin werden. In der Stille und Einfachheit der Wüste wird das bisher von ihm Beanspruchende von ihm genommen. Und nun ist er offen dafür, dass Gott sich auch seiner annehmen will. Richard Foster, einer der berühmtesten geistlichen Lehrer unserer Tage, wird einmal gefragt, welche geistlichen Disziplinen haben Menschen von heute in unseren Gemeinden besonders nötig? Welche geistlichen Disziplinen haben Menschen in unserer Gemeinde heute besonders nötig? Seine Antwort war klar und schnell und bestand aus zwei Begriffen. Sie brauchen heute dringend Stille und Einsamkeit. Klingt simpel, ne? Stille und Einsamkeit. Wir brauchen alle miteinander, gerade weil wir sind, wie wir sind in unserer Kultur, Zeiten der Zurückgezogenheit, der Einsamkeit, der Stille, in denen alles Störende, alles Laute, alles Beanspruchende zurücktreten muss, um uns freizugeben für die Begegnung mit dem Wesentlichen. Nochmal, wir brauchen solche Zeiten der Zurückgezogenheit, der Einsamkeit, der Stille, in denen alles Störende und Laute und Beanspruchende zurücktreten muss, uns freigibt für die Begegnung mit dem Wesentlichen. Wisst ihr überhaupt, wie laut unsere Welt ist? Ein bisschen kommt mir das vor wie dem Frosch, der im Wasserkessel langsam gekocht wird. Er merkt das gar nicht, wie die Temperatur steigt. Wir sind schon in eine laute Welt eingetreten, aber sie ist über die Jahre noch lauter geworden. Und wir erfüllen sie selber mit diesem Lärm. Ich habe mich ertappt, wie ich auch heute noch ganz schnell, wenn ich in der Küche was zu tun habe, die Geschirrspülmaschine ausräume, den Tisch decke, das Radio anmache, um die neuesten Nachrichten zu hören. Dabei kann ich das eine Stunde später immer noch. Also früher hat man einmal am Tag die Tagesschau angeguckt, selbst im Osten Deutschlands. Und war dann informiert und es hat gereicht. Heute kann man das minütlich, stündlich, immer neue aktualisierte Meldungen. Wissen wir deswegen mehr? Vom Hören allein bewegen wir nichts in dieser Welt und auch nichts in unserem eigenen Leben, außer wir tauchen vielleicht ein in das Gefühl einer ständig verändernden, bedrohlichen Welt, die aber nicht die Realität ist, denn wir kriegen ja nur das, was wirklich oben auf krass und Neuheitswert hat. Und das ist nicht immer das Schöne, was Menschen nähren kann. Oder haben frühere Generationen sich so viel beschallt, wie wir heute, auch durch die Musik, die sie hören, nichts gegen Musik. Wenn ich durch den Park morgens jogge, wenn ich dazu komme, und ich hoffe immer mal häufig, dann fällt mir auf, wie viele Leute verstöpselt da unterwegs sind. Dabei liebe ich das so, die Vögel zu hören und auch zu merken, wenn die Radfahrer hinter mir angedüst kommen, um rechtzeitig Platz zu machen, ist ja auch lebensbedrohlich manchmal, um die Ecke zu biegen. Aber wie viele beschallen sich Tag und Nacht, laufen sogar verkabelt ständig rum, manche junge Leute, guckt überall schon, auch in meiner Familie, das Zubehör raus dafür. Dabei widerspiegelt die Musik ja immer etwas von Gefühlen und Stimmungen, die sie gemacht haben, hoffentlich auch in sie hineingepackt haben, von ihrer Welt und ihrem Ergehen. Ich zögere etwas, weil ich weiß, dass inzwischen vieles über den Computer regeneriert wird. Man weiß heute, auf welche Rhythmen besondere Menschen ansprechen. Und Computer machen die Vorschläge oftmals schon, was zurzeit besonders in ist. Ob das noch was mit Gefühl zu tun hat, weiß ich nicht. Es ist eine Art der Stimulanz wahrscheinlich. Aber wir sind ständig dabei, sozusagen die Gefühle und Erlebniswelten anderer, die sie für uns konstruiert haben oder mit der sie ihr Geld verdienen, indem wir sie hören und abrufen, über unser Gehen zu lassen. Und die Frage ist, hat es eigentlich noch Einklang mit dem, was uns selbst an Gefühlen und Erfahrungen bewegt? Versteht ihr, was ich sagen will? Wo sind denn unsere Befindlichkeiten? Wo kommen die noch vor? Oder führt das einfach dazu, dass wir das einfach zuschütten, was in uns schlummert und Ausdruck finden will? Wir schütten es zu durch den permanenten Pegel anderer Impulse. Ist das dann ein Wunder, dass unsere Gefühle dann anfangen, irgendwann amok zu laufen oder sich andere Wege zu bahnen? Es braucht Zeiten der Zurückgezogenheit, der Einsamkeit, der Einfachheit, der Stille, in denen alles Störende und Laute, Beanspruchende und Überprägende zurücktreten muss, um uns freizugeben für die Begegnung mit dem Wesentlichen. Viele Menschen, die mit ihrem Aktivismus, mit ihrem Lebensstil an ihre Grenzen gekommen sind, mussten merken, dass sie dabei ihre Seele nicht genug ernährt haben. Sie haben gelernt, hoffentlich, auch ich zunehmend, ihr Inneres, ihre Seele neu und bewusster zu schützen und zu ernähren. Die Zeiten sind rar geworden, in denen unsere Seele sich nähren kann, in denen wir zur Ruhe kommen. Gestern waren Kirchenälteste in Großschwabhausen hier zu Gast, die auf dem Dorf halt leben. Manchmal gucken sie neidisch in die Stadt, was alles so möglich ist. Ich sollte über die Zukunft der Kirche auf dem Dorf mit ihnen reden. Wir haben es mal aufgelistet, was ist denn das Schöne am Dorf überhaupt, am Dorfleben. Fällt der Stadt dann immer sehr viel ein. Wenn man auf dem Dorf lebt, ist es dann nicht so einfach zu beschreiben. Ist ja auch keine heile Welt. Aber einer erzählte, er wäre aus Neulobeda da rausgezogen vor einigen Jahren und die ersten Nächte wären schrecklich gewesen. Es war so still, dass er völlig unruhig wurde, durch die Gegend tigerte und das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwas veranstalten, um das auszuhalten, um schlafen zu können. Mir geht es ja andersrum, ich kann das Fenster nicht auflassen hier in unserer Gegend nachts. Ja, heute empfindet er das als ein wirkliches tolles Stück Lebensqualität, diese Ruhe zu haben, die er bis dahin gar nicht kannte und auch nicht vermisst hatte. Heute ist es für ihn leichter, auf Ruhe umzustellen und auch in der Begegnung mit Gott gegenwärtiger zu sein. Denn, so lerne ich, Stille, Unterbrechung ist Voraussetzung, um Gott auch zu hören. Können wir uns noch einfach ihm hinhalten, damit er uns auf seine Weise berührt, in unserem Inneren ganz tief begegnet? Dazu bedarf es dieser Wüstenerfahrung, dieses Schutzraumes von Elias Höhle, in der er ganz er selber ist, unangefochten von allem Außen, und dann Gott nicht in den gewaltsamen Dingen seines Lebens, nicht in dem Aktivismus, den er bisher mit seinen gewaltigen Taten erlebt hat, sondern diesem leisen, stillen Windhauch, diesem Säuseln zu erleben. Man kann Gott auch mit Lobpreis so in den Ohren liegen, dass man ihn nicht zum Reden kommen lässt. Gott redet in der Stille. In meiner ersten Gemeinde hatten wir unsere Kirche tagsüber aufhalten können. Wir hatten das besondere Glück, dass sie keine schönen Schätze hatte, um die man fürchten musste. Das ist heutzutage eine Gnade für ein Kirchgebäude. Dadurch konnten Urlauber und Einheimische die auch tagsüber betreten. Eines Tages habe ich mir beim örtlichen Friseur die Haare schneiden lassen und die Friseuse, die zwar zur Gemeinde gehört, aber kaum zum Gottesdienst mal ging, obwohl ich ihr das von Herzen wünschte, noch mehr vertreten zu sein, fragte mich ganz zu meiner Überraschung, warum in den letzten beiden Tagen die Kirche verschlossen gewesen sei. Sie wäre doch sonst immer auf. Och, das haben Sie gemerkt, habe ich zurückgefragt. Wirklich erstaunt. Ich dachte nicht, dass sie sich damit beschäftigt. Ja, sagt sie, ich komme ja nicht zum Gottesdienst so oft, das geht schlecht, aber ich gehe ja oft in der Mittagspause von hier in die Kirche. Da bin ich ganz für mich allein. Dann setze ich mich einfach in die Bank, schaue nach vorn, lasse meine Gedanken wandern, genieße die Ruhe und merke, wie ich langsam innerlich still werde. Bei dem Geklapper in der Friseurstube kann ich das gut verstehen und dem erzählen. Friseusen sind ja auch sehr mitteilsam, auch sie. Aber sie sagte, dann bin ich einfach nur noch da. Und ich merke, Gott ist auch da. Und dann sagte sie, manchmal bete ich dann auch. Aber manchmal reicht es mir auch einfach, da zu sein mit ihm zusammen. Das gibt mir so viel Kraft. Und diese Erfahrung habe ich in den letzten zwei Tagen vermisst. Dann sagte sie noch fast drohend, muss ich das vorstellen, ich in dem Friseurstuhl, sie die Schere in der Hand. Es ist gut, wenn unsere Kirche auf ist. Ich brauche das. Sorgen Sie dafür, dass sie wieder auf ist. Was blieb mir anders übrig? Ich musste es ihr versprechen. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich, sie ist ein ganzes Stück weiter gewesen als ich. Man muss nicht in die Kirche dazu gehen. Aber ich denke, man braucht seinen Ort am Tag, der Woche, im Monat, im Jahr, wo man selbst von allen äußeren Einflüssen bereit man selbst ist, mit dem, was einem gerade erfüllt, wo man sich den eigenen Gefühlen bewusst werden kann, den eigenen Nöten, die da vielleicht auftauchen, den zerstreuten Gedanken, sich mal befasst, sie anschaut, aber wieder gehen lässt, ziehen lässt und sagt, aha, das bewegt mich tatsächlich. Und wo sich der aufgewühlte Spiegel unseres Wesens mal glättet, mal ruhig wird. Kennt ihr das Bild noch? Ihr kennt das noch, was oft hier auch gezeigt wird. Unser Bild des Lutherhauses, dieser Finger, der in diese stille Wasseroberfläche eintaucht. So will Gott uns berühren. Dass sein Finger eintaucht, immer in unserem Leben, daran zweifle ich nicht. Aber merken tun wir das erst, wenn wir nicht mehr die Wellen machen, sondern er. Und dazu muss der Spiegel klar sein. Wir merken erst, dass er etwas bewegt, wenn der Spiegel klar ist. Sonst sind es unsere Wellen. Wo kannst du dich hin flüchten, hin bergen? Warte nicht erst, bis der große Break kommt, die große Unterbrechung Gottes, die große Krise. Vielleicht rutscht doch manches eher noch vom Kopf ins Herz und ins Leben, was wir schon längst wissen. Wo ist der Ort, wo wir alles Laute und Überflüssige abstreifen können, wo unsere Müdigkeit ihren Platz hat, wo unser Innerstes aufatmet, wir ungestört sind, die Stille erleben, wo wir in Gottes Gegenwart tauchen und er uns tief im Inneren berühren darf. Und wo es dann, wenn seine Zeit ist, er auch redet. Ich bin ein Mensch vielleicht nicht der großen Tatkraft, das ist nicht so ganz mein Wesen, obwohl ich so einen Ruf habe, aktivistischer Pfarrer zu sein, scheinbar, in manchen Kreisen jedenfalls. Ich bin eher ein Mensch mit Verstand, vom Verstand sehr gesteuert und bestrebt, alles auch ein Stückchen zu durchdringen und zu verfolgen und zu beobachten. Also ich glaube, wir sind ja viele solche Menschen auch in der Gemeinde. Menschen der Tatkraft und Menschen des Verstandes, gerade in so einer akademischen Welt wie der unseren, in der viele zu Hause sind. Gerade wir brauchen das Gegenteil. Mal nichts zu tun, mal still zu halten, mal nichts in Kontrolle zu haben, sondern Gott mal Kontrolle zu geben. So findet unsere Seele wieder ins Gleichgewicht. Kann ich das noch absichtslos vor ihm sein und nicht gleich die Erwartung zu haben, was er dann bitte dann auch tut? Gott tut auch ohne unser Wissen und Nachhelfen in uns sein Werk. Wenn ich etwas aus meiner Auszeit, die jetzt anderthalb Jahre zurückliegt, mitgebracht habe, dann dieses neue Bedürfnis danach, auf diese Weise auch vor Gott gegenwärtig zu sein. Anderes dafür auch loszulassen. Vielleicht, wie Elia es später tut, auch in andere Hände zu geben oder auch mal ganz sein zu lassen. Warte nicht erst, bis Krisen dich das lehren. Aber wenn so etwas kommt, so eine Unterbrechung Gottes, weil wir selber nicht dazu finden, nutz dann die Chance, die darin liegt, deine Lektion zu lernen. Und Gott wird unser Leben auf neue Weise stärken. Ich glaube, Gottes Schule hört nicht auf. Amen.